Ja, ist ja heute ein bisschen dünner besiedelt, aber das macht eigentlich gar nichts. Früher, wenn ich ab und zu mal in Rumänien war, dann sind wir abends in die kleinen Gemeinden gegangen und haben dort gepredigt. Peter hat übersetzt, ich habe das dann auf Deutsch gemacht. Und dann waren gar nicht viele, ein paar alte Leute. Aber ich habe da die Einstellung auch gewonnen, es ist überhaupt nicht eine Frage, wie viele da sind. Wenn nur einer das Wort Gottes annimmt, dann ist schon Freude im Himmel. Thomas hat es ja schon gesagt, vor gut einem Monat wurde diese neue Predigtreihe aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher begonnen. Und diese Predigtreihe, er hat gesagt, endet mit dem heutigen Datum und dem letzten Abschnitt. Und das Thema lautet: Im Frieden leben, weil Jesus wiederkommt. Den vorgeschlagenen Bibeltext dazu finden wir gemäß Predigtplan im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 12 bis 28. Das sind 16 Verse, ein etwas umfangreicherer Text, und wir haben ihn eben schon mal in der Genfer Übersetzung gehört. Ich lese ihn noch mal in der Luther-Übersetzung, dann bleibt das vielleicht ein bisschen besser haften. So, jetzt ist es weg. Technik. Wir bitten aber euch, liebe Brüder, dass ihr erkennt, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt sie desto lieber um ihres Werkes willen und seid friedsam mit ihnen. Wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnt die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern allezeit jagt dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Meidet allen bösen Schein. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Liebe Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Amen. Das sind viele Verse mit vielen Anweisungen und es gäbe auch eigentlich zu jedem etwas zu sagen. Aber das würde ganz gewiss den Zeitrahmen sprengen. Und so möchte ich heute eigentlich nur auf einige Gedanken aus diesem Text eingehen. Auch wollen wir ja heute im Anschluss der Predigt gemeinsam das Gedächtnis mal feiern. Als Leitgedanke für die Auslegung des heutigen Textes steht also: In Frieden leben, weil Jesus wiederkommt. Insgesamt wurden in dieser Predigtreihe aus verschiedenen Kapiteln zuvor vier Themen beleuchtet, wie mit festem Herzen lieben, weil Jesus wiederkommt, in Gottes Willen leben, weil Jesus wiederkommt, voller Hoffnung leben, weil Jesus wiederkommt, wach sein, weil Jesus wiederkommt. Alle fünf Themenstellungen also befassen sich konkret mit der Lebensweise als Christ. Und alle Aufforderungen und Weisungen und Ermahnungen stützen sich auf die Begründung, weil Jesus wiederkommt. Das lässt den Schluss zu, dass die immer gleiche Begründung bei gleichzeitig verschiedenen Themen unsere Motivation für all unser Tun auf eine andere Ebene heben will. Was meine ich damit? Ich denke an eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Es ging da um die richtige Motivation von Mitarbeitern. Die Geschichte ist sehr kurz und handelt von zwei Bauarbeitern, die an einer Kirche bauten. Ein Passant kam vorbei und fragte den einen: Was machst du? Der Arbeiter antwortete: Ich ziehe eine Mauer hoch. Dann später fragte der Passant einen anderen Maurer: Was machst du hier? Der antwortete: Ich baue ein Haus zur Ehre Gottes. Der erste Arbeiter hatte seine Augen nur auf sein Werk ausgerichtet. Die Mauer fertigzustellen, das war sein Ziel. Der zweite Arbeiter arbeitete auf einer anderen Ebene. Die Mauer fertigzustellen, das war sein Weg. Sein Ziel war die Ehre Gottes. Wenn wir nur auf unsere Werke schauen, dann verlieren wir schnell das Ziel aus dem Auge. Und daher, so kann man vielleicht auch diesen Zusatz verstehen, weil Jesus wiederkommt. Das bringt uns auf eine andere Betrachtungsebene. Weil Jesus wiederkommt, das ist der Blick nach vorn. Und Paulus hatte die Zukunft Jesu und den Tag des Herrn stets vor Augen. Das war für ihn die Hauptantriebskraft, die ihn in seinem Dienst bewegte. Immer wieder sah er sein Leben auch seine Predigt im Licht dieses Ziels. Er sah es als seinen Auftrag an, den Heiden das Evangelium Gottes zu verkündigen und unter ihnen den Glauben an Jesus Christus aufzurichten. Die Arbeit an und in den Gemeinden, das war sein Lebenswerk. Und seine Hauptsorge war, dass die Gläubigen am Tag des Herrn Jesus rein und unsträflich vor Gott stünden. Dieses Anliegen, das wird mehr oder weniger in allen seinen Briefen deutlich. Und auch im heutigen Textabschnitt befiehlt Paulus die Gemeinde dem Segen noch einmal besonders auf das Ziel hin an, als er sagt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Paulus hatte den Tag des Herrn zwar vor Augen, aber diese Zukunft, die war für ihn nicht irgendwann so losgelöst vom Alltag, sondern diese Zukunft, die bestimmte ganz konkret den Inhalt und die Form seines alltäglichen Lebens. Und so war auch seine Predigt. Denn Paulus gibt in diesem Textabschnitt etliche sehr alltagsnahe Verhaltensweisungen an die Gemeinde. Und die möchte ich jetzt noch einmal verkürzt wiederholen. Anerkennt die an euch arbeiten. Seid friedsam mit ihnen. Vermahnt die Ungezogenen. Tröstet die Kleinmütigen. Tragt die Schwachen. Seid geduldig gegen jedermann. Vergeltet keinem Böses mit Bösem. Jagt dem Guten nach. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute behaltet. Meidet allen bösen Schein. Das ist eine ziemlich lange Liste. Und wenn wir seine anderen Briefen lesen, dann werden wir noch weit mehr von diesen Weisungen finden. Ganz gegenwartsnah. Und zwar bis hin zur Aufforderung, für den täglichen Broterwerb zu sorgen und dafür zu arbeiten. Und diese Weisungen, wie die Kinder Gottes Dinge tun und andere lassen sollen, die finden wir auch bei allen anderen Aposteln. Aber etliche davon, die klingen für manches Ohr sehr schwer. Denn so zu leben, das ist unserem alten Menschen gar nicht möglich. Dazu brauchen wir himmlische Kraft. Denn wenn wir beginnen, diesen Weisungen buchstäblich nachzufolgen und abzuarbeiten und dann vielleicht auch noch unsere Glaubensgeschwister eifrig kontrollieren und auf ihre Abweichungen hinzuweisen, dann sind wir mitten im Buchstaben des Gesetzes. Dann sind wir in der Religion. Und der Weg in die Religion ist der Weg in die Heuchelei. In diesen Weisungen zu leben, das vermag nur der neue Mensch. Darum die Taufe, darum die Wiedergeburt. Ich sage es immer wieder. Darum sagt Paulus, also sollt auch ihr in einem neuen Leben wandeln. Denn dieses neue Leben, das ist geprägt von dem Gesetz Gottes, das in unseren Herzen ist. Und das Gesetz Gottes, das ist der Heilige Geist der Liebe Gottes. Und der ist es in uns, der uns himmlisches Licht und himmlische Kraft zugleich ist. In diesem neuen Leben geht es nicht um die guten Werke als Ziel, sondern es geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14. Ja, es geht schlussendlich um Jesus Christus selbst. Er ist unser Ziel, denn zu ihm hin sind wir ja geschaffen. Und es ist die neue innere Ausrichtung und die Liebe zu ihm hin, die uns zu guten Werken leiten soll. Hast du mich lieb? Dann diene mir, sagte er einmal, dreimal zu Petrus. Hast du mich lieb? Dann diene mir. Die Gemeinde in Thessalonich, die war geistlich geprägt. Und ihr wird durch den Geist Gottes ein wunderbares Zeugnis ausgestellt. Und Paulus zeigt auch eine besondere Liebe zu den Thessalonichen, als er sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Und wir finden in dieser Gemeinde auch einige markante Auffälligkeiten. Wir lesen, sie hatten das Wort Gottes als Wort Gottes aufgenommen. Das meinen wir, das ist selbstverständlich? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn sie lebten so danach, dass sie allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia ein Vorbild wurden. Also es ist gut, sich an der Gemeinde zu Thessalonich ein wenig zu orientieren. Ein weiteres Kennzeichen war, sie hatten sich sichtbar von der Welt abgekehrt, um auf das Wiederkommen des Herrn Jesus zu warten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dieses Warten, das prägte ihren Wandel und das war ihr Zeugnis. Ein drittes Kennzeichen war, dass sie die Predigt des Predigers aufnahmen, wörtlich, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Kapitel 5, 13. Wir hören heute nur noch sehr selten, dass die Predigt nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort aufgenommen wird. Aus vielen Kommentaren und leider auch oft von den sogenannten gestandenen Christen gewinnt man oft den Eindruck, dass es viele Richter der Predigt und des Predigers gibt, aber nur noch wenige Empfänger von Gottes Wort. Doch die Gemeinde In Thessalonich war nicht so. Wenn ihn Paulus predigte, dann war das für die Gemeinde das Wort Gottes. Denn er predigte ihnen Worte Gottes und sagte zu seiner Predigt, wie es denn wahrhaftig ist als Gottes Wort, welche auch wirkt in euch, dass ihr glaubt. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und Gott ist es, der in uns diesen Glauben wirkt. Denn der Türhüter, der bestätigt das. Der Türhüter ist der Heilige Geist, der in uns ist. Er bestätigt, das ist die Stimme des Herrn. Und so wurden auch die Worte mit den vielen Anweisungen im heutigen Abschnitt in der Gemeinde als Gottes Worte aufgenommen. Denn es sind wahrhaftig Gottes Worte. Und darum sind sie für uns verbindlich. Paulus sagt an einer Stelle, ich wollte nicht wagen, etwas zu reden, wo nicht dasselbe Christus durch mich wirkte. Römer 15. Und darum reden wir bei seinen Briefen nicht von diskussionswürdigen Meinungen eines Apostels, wie wir es heutzutage ja oft das, wenn es heutzutage so öfters durchschimmert, sondern wir reden von Worten Gottes, die uns von allen Aposteln weitergegeben wurden. Worte also, die der Heilige Geist von dem Herrn Jesus genommen hat und hat sie den Aposteln zugetragen. Und die wiederum haben sie gepredigt und oder in Briefen festgehalten und an uns weitergegeben. Und so sind es Worte Gottes, die uns von dem Heiligen Geist gegeben sind. Und er selbst ist es auch, das hat sich Gott vorbehalten, er selbst ist es auch, der es in uns lebendig macht, an Tagen, von denen die Schrift sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Gott ist gegenwärtig, der Geist ist gegenwärtig. Und er macht das Wort Gottes gegenwärtig, heute, jetzt und hier. Und wenn wir das hören, dann wissen wir, das ist der Geist des Herrn. Und von diesem Heiligen Geist, sagt der Herr, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles dessen, was ich euch gesagt habe. Merkwürdig ist, dass der Herr hier nicht sagt, ihr werdet euch erinnern, sondern er sagt von dem Heiligen Geist, derselbe wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Lehre und Erinnerung geschehen durch den Heiligen Geist. Hören wir ihn, dann hören wir die Stimme Jesu. Warum? Denn der Herr sagt, von dem Meinen wird er es nehmen. Johannes 16. Und es kommt gar nicht darauf an, dass wir Gottes Weisungen auswendig lernen, sondern es kommt darauf an, dass wir sie inwendig auf die Tafel unseres Herzens schreiben. Denn wir sollen nicht vom Kopf, sondern vom Herzen glauben, wie auch geschrieben steht, mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Aus der Themenstellung konnten wir eingangs entnehmen, dass es heute im Besonderen ja darum gehen soll, im Frieden zu leben, weil Jesus wiederkommt. An einer Stelle im heutigen Bibeltext haben wir gelesen, jagt alle Zeit dem Guten nach. Und an einer anderen Stelle steht geschrieben, suche den Frieden und jage ihm nach. Psalm 14. Der Zusatz, jage ihm nach, sagt etwas über den Stellenwert aus, den wir dem Frieden Gottes in unserem Leben geben sollen. Denn wenn ein Jäger etwas jagt, dann kann er sein Ziel nur erreichen, wenn er seine ganze Kraft und Konzentration auf sein Ziel ausrichtet. Wenn wir also aufgefordert werden, dem Frieden nachzujagen, dann ist kein Platz mehr für andere Dinge. Dann hat der Friede Gottes die höchste Priorität. Und das bedeutet weiter, der Friede Jesu ist alternativlos, wenn unsere Seele zur Ruhe Gottes kommen will. Und das ist auch unsere Berufung, denn die Schrift sagt, der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid. Kolosser 3. Auch sagt die Schrift durch den Propheten Jesaja, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße derer, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkünden. Der Friede Gottes ist unsere Berufung. Ihn zu verkünden ist unser Auftrag. Aber wir können den Frieden Gottes nicht verkünden, wenn wir uns zanken oder in uns Neid oder Verbitterung verbergen. Oder wie wollen wir denn Gutes predigen, wenn wir in unseren Herzen am Bösen festhalten? Oder wie wollen wir anderen Menschen das Heil verkündigen, wenn unsere eigene Seele krank ist? Darum, wenn wir unserer Berufung folgen wollen, dann müssen wir zuerst den Frieden mit Gott suchen. Sonst kann unsere Seele nicht genesen. Und den Frieden Gottes, den finden wir nirgendwo in der Welt, sondern nur bei dem König des Friedens. Es geht zuerst und immer wieder zuerst um unseren Frieden mit Gott. Und der entsteht immer dann, wenn unser innerer Mensch im Einklang mit dem Wort Gottes steht. Denn die Schrift sagt, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Psalm 119. In Frieden leben, weil Jesus wiederkommt. Die Frage nach der Wiederkunft des Herrn bewegte auch die Jünger. Darum fragten sie den Herrn, sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Zukunft und des Endes der Welt sein? Die Gläubigen bewegt immer wieder der Zeitpunkt, die Frage nach den Zeichen des Endes. Und mit diesen Fragen befassen sich ja Autoren von unzähligen Büchern. Und wann immer es darüber Vorträge gibt, dann füllen sich die Versammlungssäle. Zeichen und Zeit, das bewegt uns. Das zu wissen ist uns wichtig. Nicht so der Herr. Er fragte seine Jünger, wenn des Menschensohn wiederkommen wird, meinst du, dass er werde Glauben finden auf Erden? Wir fragen nach Zeitpunkt und Zeichen, aber der Herr fragt nach Glauben. Und auch in den Briefen an die Thessalonicher finden wir einige Aussagen über die Zeichen und die Geschehnisse der Wiederkunft des Herrn. Aber es gibt keine Aussage zu einem Zeitpunkt auf einem Zeitenkalender. Denn der Herr sagt, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Sollte uns nicht als Antwort genügen, was dem Sohn genügt? Und sollten wir nicht vielmehr fragen, welche Frage bewegt eigentlich den Herrn? Was ist ihm denn wichtig? Offensichtlich ist ihm wichtig, dass er Glauben findet. Ihm ist wichtig, dass wir wachsam sind, wie wir ja auch am letzten Sonntag gehört haben. Ihm ist wichtig, dass wir für sein Kommen bereit sind. Und eine der Vorbildgestalten für die Bereitschaft, dem Herrn zu begegnen, ist, richtig, Abraham. In der Schrift wird dazu in wenigen Worten von einer Begebenheit berichtet. Es sind nur 3 Verse. Aber da die über eine Nahtstelle von 2 Kapiteln gehen, kann man sie leicht überlesen. Da lesen wir im 1. Mose 21 und dann gleich im Anschluss zu Beginn des Kapitels 22. Abraham pflanzte Bäume zu Beerseba und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes. Und er war ein Fremdling im Lande der Philister eine lange Zeit. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und Abraham antwortete: Hier bin ich. Abraham pflanzte Bäume zu Beerseba. Das heißt, er war ein Mensch des ganz normalen Arbeitsalltages. Er verdiente sein Geld wie jeder andere. Und er tat seine Arbeit auf Hoffnung. Und auch mit Blick auch auf die irdische Zukunft. Denn es würde ja Jahre brauchen, bis die Bäume wachsen und dann eine Ernte möglich gewesen wäre. Und er predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes. Das heißt, Abraham lebte sein Leben mit dem Herrn und er bezeugte dort, wo er lebte, seinen Glauben an Gott. Denn er hatte keine Gesetze, er hatte keine Briefe, er hatte keine Psalmen, er hatte keine Propheten, keine Evangelien. Also erzählte er seinen Mitmenschen von seinem Leben mit Gott. Und er war ein Fremdling im Land der Philister. Das heißt, er lebte unter ihnen, aber er wurde keiner von ihnen. Er stellte sich nicht dieser Welt gleich. Und so lebte er eine lange Zeit. Das heißt, Abraham lebte ein ganz normales Tag für Tag, Jahr für Jahr Arbeitsleben, Geduld und ohne Events und ohne Sensationen. Und dann lesen wir: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Der Herr kam zu seiner Zeit. Er hatte sich nicht angemeldet. Tag und Stunde wusste Abraham nicht. Aber er lebte ja seinen Alltag mit Gott. Und als die Zeit erfüllt war, kam der Herr zu ihm und sagte: Abraham. Und Abraham war nicht überrascht. Das tägliche Leben mit dem Herrn war ja für ihn ganz normal. Und darum sagte er: Hier bin ich. Nicht wie Adam. Der konnte nicht sagen: Hier bin ich. Denn er hatte sich getrennt von Gott. Und als der Herr zu ihm kam, da versteckte er sich. Und der Herr musste ihn rufen und fragen: Adam, wo bist du? Und erst dann kam er aus seinem Versteck hervor und sagte: Ich hörte deine Stimme und fürchtete mich. Verkürzt. Und darum habe ich mich versteckt. Gottes Wort machte ihm Angst und darum floh er. Und wenn etwas zwischen uns und dem Herrn ist, dann haben wir keinen Zug zum Wort. Dann meiden wir das Wort. Aber bei Abraham war keine Angst, denn da stand nichts zwischen ihm und dem Herrn. Und doch gab es im Leben von Abraham eine Besonderheit. Als er in das Land gekommen war, wo ihn der Herr hingeführt hatte, da baute er dem Herrn einen Altar. Und von seiner Zeit in Ägypten wird das nicht berichtet. Doch als ihn dann der Herr zurückführte, da brachte er ihn, Zitat, eben an den Ort, da er dem Herrn zuvor einen Altar gebaut hatte. Denn dieser Altar hatte im Leben von Abraham eine zentrale Bedeutung. Und das gab er auch weiter an seine Kinder. Isaak und Jakob, die würden später seinem Vorbild folgen. Von Ismael und Esau lesen wir das nicht. Und immer wieder floss Blut an dieser Opferstätte. Und immer wieder, davon bin ich fest überzeugt, fand dort der innere Mensch Abraham Frieden bei Gott. Denn der heilige Gott war in das Leben von Abraham gekommen. Und wo der Herr in das Leben eines Menschen kommt, da kommt Reinheit und Licht, das Licht des Lebens ins Herz. Und darum fühlte Abraham, wie Abel und auch wie Noah, dass er sündig war. Und dass ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. Und Gottes heilige Gravur in jeder Seele, das Gewissen, das sagte es dem Abraham. Abraham lebte mit Gott und das brachte eben dieses Empfinden für Sünde und für das Opfer und für den Altar mit sich. Und so wie diese Opferstätte ein fester Ankerplatz im Leben von Abraham war, wo der Herr seinem Herzen Frieden gab, so ist für uns heute das Kreuz auf Golgatha, der Altar und die Opferstätte im Gedächtnis unseres Herzens. Dort dürfen wir immer wieder hingehen mit all unserem Versagen. Nur dort bei diesem Kreuz Jesu wird unser Herz wahren Frieden finden. Eben an diesen Ort des Opfers wurde Abraham zurückgeführt. Und eben an diesen Ort seines Kreuzes wird uns auch der Herr immer wieder zurückführen, wenn wir unseren inneren Frieden mit Gott verloren haben. Von dem Ort des Altars aus predigte er dann auch von dem Namen des Herrn. Und der Name des Herrn heißt gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue. Abraham predigte von der Gnade von dem Ort aus, wo er selbst Gnade und Vergebung empfangen hatte. Nicht wegen unserer Werke dürften wir es je wagen, den Herrn zu bezeugen, sondern allein auf dem Fundament des Opfers, das wir in Jesus Christus angenommen haben, sind wir rein und frei und gerecht. All unser Heil hat seinen Felsengrund an dem Altar dieses einen großen Opfers. Dieser Ort heißt Golgatha. Und darum wollen wir auch heute wieder an diesen Altarort Golgatha denken, auf dem sich der Herr Jesus für uns schlachten ließ. Wir haben im heutigen Bibeltext gelesen, seid dankbar in allen Dingen. Und wie kein anderes Wesen hat uns der Herr Jesus dieses Wort vorgelebt. Alles, was mir mein Vater gibt, kommt zu mir, sagte er. Und das nahm er mit Dank an. Und so nahm er mit Dank auch seinen Leib. Und er dankte dem Vater. Und in Dankbarkeit zerbrach er ihn für uns. Und so nahm er auch sein Leben in seinem Blut. Und er dankte dem Vater. Und in Dankbarkeit vergoss er sein Leben für uns. Kann man das verstehen? Was bleibt uns denn mehr als stille Anbetung? Amen.